Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen heute zu einer Reise in den Irak. Von dort ist nämlich der Schriftsteller Najem Wali gestern Abend erst zurückgekommen. Er hat in Erbil einen Kurs für kreatives Schreiben gegeben und die dortige Buchmesse besucht. Und über seine noch ganz frischen Eindrücke werden wir gleich miteinander sprechen. Er ist eine Art Botschafter des freien Wortes, der Schriftsteller Najem Wali, Autor zahlreicher Romane und Vizepräsident des PEN Deutschland und dort Beauftragter für Writers in Prison. Gerade ist auch ein neuer Roman von ihm erschienen, Stadt der Klingen, aber das ist heute gar nicht der Hauptgrund, warum wir uns unterhalten, Najem Wali, sondern eine Reise, die Sie gerade in Ihr Geburtsland in den Irak gemacht haben. Und obwohl Sie gestern erst zurückgekommen sind, sind Sie jetzt heute hier. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Sie sind, ich habe es gesagt, gestern in Erbil noch gewesen und dann eben, da haben Sie dort eine Schreibwerkstatt geleitet vom Goethe-Institut. Wie muss man sich das vorstellen? Wer kommt zu so einer Schreibwerkstatt in Erbil?
Ja, eigentlich, das ist der sechste Workshop, den ich in Irak mache in den letzten Jahren. Und das ist diesmal ging es um einen gemischten Workshop, also Frauen und Männer von Goethe-Institut initiiert und da waren 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also 4 Frauen, 6 Männer. Und wie oft habe ich einen Wert darauf gelegt, dass sie aus verschiedenen Teilen Irak kommen, aus dem Süden, aus Westen, aus Norden und damit sie auch die Erfahrung unter sich besprechen etc.
Und das sind alles angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Die bringen schon Texte mit oder wie läuft das?
Ja, sie bewerben sich mit kleinen Texten. Also sie sind Anfänger und sie wollen lernen. Also manche von denen haben ein Erzählungsband veröffentlicht, einen Roman veröffentlicht. Und die waren sehr fleißig und sehr interessiert. Also wir haben 5 Tage Workshop gehabt, jeden Tag von 10 Uhr bis 17 Uhr nachmittags.
Und was sind so Themen, die die Leute beschäftigen? Gibt es da irgendwie sowas, wo Sie sagen würden, ja, das ist ganz präsent, damit beschäftigen die sich besonders? Oder hat da jeder so seine eigenen Dinge?
Ja, besonders. Sie haben Interesse am Schreiben und diesmal haben wir mit dem Thema Ort als Held im Roman und da kann man vieles darüber sprechen. Also gerade wo die Leute auch nicht durch Irak gereist sind, wo sie kennen, auch andere Orte sind. Und das war interessant, dass jeder über den anderen Ort schreibt von dem anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin. Und das Ergebnis war sehr schön und ich hoffe, dass wir auch weiterführen.
Und Sie waren auch gleichzeitig fand aber auch eine Buchmesse in Erbil statt.
Ja, und das ist auch das ist schön, dass Goethe-Institut das als parallel und als Anlass die Buchmesse in Erbil in Betracht genommen. Und Goethe-Institut arbeitet immer mit dieser Buchmesse zusammen. Das war auch die 16. Buchmesse in Erbil und die sehr professionell gemacht von einer Institution, heißt Al-Mada. Und jedes Mal werden Veranstaltungen von Goethe-Institut angeboten. Und da, also Goethe-Institut wirklich ein Hauptveranstalter dort.
Und diese Buchmesse geht, soweit ich weiß, 10 Tage. Das ist also ganz anders als die Buchmessen, die Sie ja hier auch kennen. Sie leben ja seit Jahrzehnten in Deutschland. Die Frankfurter Buchmesse und die in Leipzig, die gehen 4-5 Tage. Was passiert da in diesen 10 Tagen?
Ja, das ist 10 Tage. Das ist mehr als, also das ist ähnlich wie Leipziger Buchmesse. Es ist mehr also eine Buchmesse zwischen, also Leserbuchmesse. Und Buchhändler lesen müssen, weil die Buchhändler kommen die Unis auch, kommen die Schulbehörde von allen Städten, die um Erbil herum ist. Und gerade in der Zeit, als ISIS in Mosul war und vieles zerstört wurde, 2014, hat diese Messe eine große Rolle gespielt, die Bücher dort zu verteilen, ohne Zensur und ohne Gefahr von ISIS. Und daher ist die Wichtigkeit dieser Messe. Es haben ungefähr 300 also Verleger dort teilgenommen und dann waren über 1 Million Titel. Also auf Kurdisch, auf Arabisch, auf Turkmenisch und interessanterweise aber auch auf Englisch, also sehr viel auf Englisch in diesem Jahr, weil British Council war auch parallel mit Goethe dort teilgenommen, abgesehen von unserem Goethe-Institut, das auch deutsche Bücher dort anbietet.
Ich wollte gerade sagen, besteht denn da auch Interesse an deutscher Literatur? Wie nehmen Sie denn das so wahr?
Also an deutscher Sprache gibt es viel Interesse, nicht um bestimmte Literatur, weil viel in dieser Buchmesse auch sind auch Kinderbücher, auch jugendliche Bücher. Und da gibt es also auch viel Interesse an Sprachen zu lernen und auch online zu lernen. Und da, also Goethe-Institut hat viel zu tun mit Sprachunterricht und Kurse anzubieten.
Und Sie sagen, das ist mehr so wie in Leipzig, also so viele Lesungen und Veranstaltungen. Und gehen die Leute da auch so stark mit? Also wir wissen ja auch aus Romanen, auch von Ihnen, dass eben Lesen im Irak auch eine große Rolle spielt, dass die ganze Erzähltradition sehr stark ausgeprägt ist. Wie funktioniert da dieser ganze Markt?
Ja, wenn Sie auf Internet gehen und ein bisschen da recherchieren, dann werden Sie sehen, wie diese Veranstaltungen auch besucht sind. Also meine Veranstaltung ich war selbst nicht nur überrascht, ich war total beeindruckt, überwältigt. Also war viel Publikum dort und kamen mit voller Interesse und also die Moderatorin habe ich jetzt halbe Stunde mit der Moderatorin gesprochen, aber über halbe Stunde Fragen beantworten vom Publikum. Und die Fragen waren sehr interessant. Die Leute konnten meine Bücher und ich habe viele Bücher signiert dort. Und ich glaube, das weiß auch Goethe-Institut auch, also welche Rolle die meine Bücher dort spielen. Und deshalb auch diese Zusammenarbeit auch zwischen uns.
Und kann denn im Irak auch alles veröffentlicht werden, was geschrieben wird?
Meine Bücher oft auf Arabisch in Beirut wurden veröffentlicht. Aber in Beirut, früher hat man gesagt, Kairo liest, Beirut druckt und Bagdad liest. Heute schreibt man überall und druckt man auch. Aber zwei Sachen sind geblieben. Gedruckt wird immer also als Phänomen in Beirut und gelesen wird mehr in Bagdad. Also das ist ein Phänomen, weil in Bagdad gibt es auch diese Straße, ja. Und da, ich meine Bücher selbst in der Zeit vom Diktator, als die verboten worden sind und heute auch, also viele sind auf dem Index, weil sie Tabus brechen, aber sie würden immer geschmuggelt, so mit anderem Umschlag oder ja, unter dem Tisch verteilt.
Und da gibt es wahrscheinlich relativ viel auch gebrauchte Bücher, die im Umlauf sind, nehme ich an, weil das kann sich doch bestimmt nicht jeder da auch so ein neues Buch leisten, oder wie sind so die Preise, wie funktioniert der Buchmarkt im Irak?
Funktioniert, wie gesagt, also da sind die Buchhändler, die eine große Rolle spielen. Und dieser direkte Kontakt auch mit arabischen Verlagen ermöglicht denen, dass sie direkt die Bücher kaufen und dann nehmen sie die Bücher mit in den Städten. Und selbst wenn Bücher jetzt auf Index, dann stellt man sie nicht aus, sondern unter dem Tisch, unter der Hand wird man die verkauft. Das ist nicht nur in Irak, Erbil, es war in allen Großmessen in arabischen Ländern, in Kairo zum Beispiel. Alle verbotenen Bücher werden trotzdem dort verteilt, aber nicht offiziell.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten auch da Veranstaltungen, logisch auf der Buchmesse, aber jetzt haben Sie ja Ihren letzten Roman auf Deutsch geschrieben zum ersten Mal. Haben Sie dann auch auf Deutsch gelesen oder haben Sie ein paar Passagen dann wieder zurück übersetzt? Wie lief das?
Nee, das war mehr als Frage und Antwort. Also uns war das Thema in die Veranstaltung war genau das Thema von unserem Workshop über den Ort als Held im Roman. Und wie kann der Ort manchmal den Roman ändern? Und in diesem Fall, das ist ein gutes Beispiel, dann habe ich darüber gesprochen, der Ort kann auch die Sprache ändern. Ich habe über 40 Jahre nur auf Arabisch geschrieben und ich gehöre wirklich zu den glücklichen vielleicht Exilautoren, die diese Möglichkeit gehabt haben und damit durchgekommen bin. Und nach 40 Jahren, als das Thema oder der Ort des Romans ist Stadt der Klingen, und Sie wissen, was Stadt der Klingen heißt, das ist Solingen, also die Messerstadt, als um eine Liebesgeschichte, um einen Dolch der Liebe ging in dieser Geschichte, dann hat der Ort auch meine Sprache geändert. Ich musste den Roman auf Deutsch schreiben.
Und war das besonders anstrengend oder aufreibend, oder wie haben Sie das erlebt?
Das ist am Anfang anstrengend, aber es macht Spaß. Es ist wie mit den Kindern passiert. Also Sie wissen, man spielt wie ein Kind, aber ernsthaft.
Nachem Vali, vielen Dank, dass Sie hier waren, und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke. Ich bedanke mich.
Und der neue Roman von Nachem Vali ist unter dem Titel Stadt der Klingen beim Sezessionsverlag erschienen. Viele erfolgreiche Krimi-Autoren schreiben ja unter Pseudonym und haben also noch eine ganz andere Existenz unter anderem Namen. So auch der Österreicher Rudolf Ruschel, der in Hamburg als Werbetexter arbeitet, aber als Henri Faber Thriller schreibt. Sein neuester heißt Gestehe und ist jetzt auch als Hörbuch erschienen. Wie packend die 13-stündige Lesung ist, das verrät Elmar Krämer.
Chefinspektor Johann Winkler, Jacket genannt, ist unzufrieden. Vor einigen Jahren hat er einen Organhändlerring zerschlagen und die Geschichte als Buch herausgebracht. Jetzt soll das Ganze verfilmt werden.
Eigentlich wollte ich einen Künstler, einen richtigen Jedermann. Doch die Produktionsfirma bestand auf Tom. Er ist ein Piefke. Und der soll mich spielen? Ein Hesse als Wiener Inspektor?
Arrogant, oberflächlich, ein Pedant in puncto Kleidung und besessen von Statussymbolen ist Jacket nach außen der medienwirksame Strahlemann der Wiener Polizei. In der Schickeria ist er ein gern gesehener Gast. Von den Kollegen wird er beneidet, aber auch belächelt.
Ich wurde in Wien geboren, bin hier aufgewachsen, lebe hier, arbeite hier, bin ein echtes Original, ein Aushängeschild der Stadt. Jeder in diesem Land, der die letzten Jahre nicht in einer Höhle verbracht hat, kennt mich.
Gestehe wartet mit diesem karikaturistisch überzeichneten Polizisten auf, an dessen Entstehung Autor Henry Faber sich gerne abgearbeitet hat.
Die Figur Jacket, die brennt mir schon so lange unter den Fingern, dass es quasi die reinste Freude war, endlich den passenden Plot für ihn und seine großkotzige Art zu finden.
Und der Plot hat es in sich. Internationaler Organhandel, eine politische Verschwörung, ein Mörder, der selbst Opfer ist, und Familientragödien. Das alles ist so rasant ineinander verwoben, dass man aufmerksam zuhören sollte.
Damit die Maskerade ein Ende findet und alle Fassaden zu zittern beginnen.
Das Buch ist mit liebevollen Kleinigkeiten gespickt. Zitate aus Songtexten, Parallelen zum aktuellen Zeitgeschehen, die beim Hören großen Spaß machen. Hofft natürlich auch der Autor des Buchs, Henry Faber.
Jacket fabuliert, dass er im Film gerne von einem echten Jedermann gespielt werden würde. Also haben wir auch nach einem gesucht, und mit Cornelius Obonja haben wir dann einen echten Jedermann bekommen, der entspricht.
Cornelius Obonja, der bei den Salzburger Festspielen den Jedermann verkörperte, überzeugt als Jacket vollkommen. Jede Veränderung, jede Stimmungsschwankung, all das drückt er nuanciert aus, macht es fühlbar. Eine posttraumatische Belastungsstörung, eine vermeintliche Tablettenabhängigkeit und brutale Morde setzen dem Inspektor immer mehr zu. Wie auch sein Gegenspieler, ein psychopathischer Mörder, der von Stefan Kaminski meisterhaft gesprochen wird und dessen Kaltblütigkeit einem Schauer über den Rücken laufen lassen.
Fühlst du das Messer an deiner Schläfe? Die kalte Schneide, wie sie hinabwandert über deine Wangen, den Hals, dein Schlüsselbein? Kein Albtraum, der deinem Geist entspringt, kann so schrecklich sein wie das, was ich mit dir vorhabe.
Auch Fabers dritter Thriller lebt von den virtuosen wie schnellen Perspektivwechseln. Mal hört man Jacket, dann nimmt man die Perspektive des Mörders ein oder die von Mohamed Mokadam, gesprochen von Timur Ishik. Der korrekte Polizist mit Migrationshintergrund wird Jacket zur Seite gestellt und er merkt schnell, all seine Ambitionen können an diesem Mann scheitern.
Das ist meine Bestimmung. Scheitern, bevor ich es überhaupt versuchen durfte. Na Kinder, alle fit? Jacket betritt den Raum, als wäre das hier kein Tatort, sondern ein Sektempfang.
Gestehe ist fesselnd von der ersten Sekunde an und entwickelt sich mit österreichischer Gelassenheit über einige überraschende Wendungen hin zu einem Hollywood-Showdown.
Für einen Augenblick hört die Welt auf, sich zu drehen. Im nächsten versinkt sie in einem Flammenmeer.
All das ist so geschickt inszeniert und von den Sprechern leidenschaftlich umgesetzt, dass auch Henry Faber von dieser Hörfassung begeistert ist.
Wenn das eigene geschriebene Wort durch Künstler zum Leben erweckt wird, dann ist es ja immer etwas Besonderes.
Sagt Henry Faber, Autor von Gestehe, als Buch bei DTV erschienen und als Hörbuch bei der Audio Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf der kanarischen Insel Fuerteventura haben ja viele Menschen gerade gegen den Massentourismus und Ausverkauf ihres Lebensraums demonstriert. Vielleicht träumen die Leute dort ja manchmal von einem Szenario, wie es die 36-jährige Autorin Thea Mengele in ihrem neuen Roman entwirft. Der spielt nämlich auf einer Urlaubsinsel ganz ohne Urlauber. Nach den Fähren heißt dieses Buch und Eberhard Falke hat es gelesen. Herr Falke, was ist denn das für eine Insel, auf der das Buch spielt? Was ist da überhaupt los?
Das ist eine Insel ohne Namen und ohne eine genaue geografische Lokalisierung, aber man könnte sich so eine kleine Mittelmeerinsel darunter vorstellen. Eines Tages oder nicht eines Tages, vor ein paar Jahren eigentlich schon, als der Roman einsetzt, sind die Fähren nicht mehr eingetroffen, die die Touristen gebracht haben. Gründe werden nicht genannt. Also eine Urlaubsinsel ohne Touristen. Und nach den Fähren, dieser Titel, der deutet ja schon an, das klingt ja, als würde da eine neue Epoche anbrechen, eben nach den Fähren. Natürlich ist das ein Verweis auf den Übertourismus, den Sie gerade angesprochen haben. Aber es ist kein Thesen- oder Problemroman zum Thema, sondern eher so ein erzählerisches Spiel mit den Möglichkeiten einer solchen Situation. Das ist ja etwas, was die Autorin Thea Mengele offenbar mit großem Geschick macht. Sie hat in ihrem ersten Roman 2022, der hieß Connect, hat sie schon mal eine Situation erfunden, dass man sich verabschiedet von allen digitalen Kommunikationsmitteln und überlegt dann in dem Roman, was passiert dann? Hier nun plötzlich keine Touristen mehr. Die zurückgebliebenen Bewohner sind in einem Wartezustand, ein bisschen desorientiert, alles wirkt ein bisschen absurd. Das, was ihren Alltag strukturiert hat, da sind nur noch Restbestände da. Ein seltsamer Schwebezustand, der hat aber auch was Poetisches und erzeugt eine leise Spannung.
Aber es klingt mehr so ein bisschen wie so eine literarische Versuchsanordnung und jetzt nicht unbedingt nach einem realistisch durcherzählten Roman. Wie beschreibt diese Thea Mengele denn dieses Szenario und auch die Leute darin?
Ganz richtig. Das hat was von einer Modellsituation. Das sieht man auch ganz gut daran. Es gibt im Buch eine Skizze dieser Insel, die sieht ein bisschen aus wie die Skizzen in Abenteuerbüchern oder Kinderbüchern, so ganz schematisch. Hier gibt es den Sommerpalast, dort gibt es das Gelbe Haus, dort die Mühle, da das Dorf und so weiter und so fort, die Hafenmole. Das heißt, auch die Figuren sind so etwas typisiert, aber trotzdem haben sie was Lebendiges. Aber zunächst mal haben sie alle so ein abgezirkeltes Bewegungsrepertoire. Also sie wirken eher wie Typen als wie Charaktere. Und dadurch entsteht so eine etwas leicht surreale Stimmung. Leblos ist das aber überhaupt nicht. Denn die irreale Situation, die wird durchaus ganz real ausgeformt. Der Hausmeister im Sommerpalast, das ist ein Luxushotel, das nun leer steht, der langweilt sich am Pool und frühstückt da und weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Die Frau des Generals, so wird sie immer genannt, von nebenan, die hieft ihren alten Gatten auf ein ehemaliges Kutschpferd, das auch arbeitslos geworden ist, und lässt ihn ausreiten. Die Doktorin, die ist als Touristin hängen geblieben, die liest ein Buch nach dem anderen, die Bäckerin hat nicht mehr viel zu tun. Der Pastor ist ein interessanter Fall. Nachdem kaum noch jemand in seine Kirche kommt, hat er auch den Glauben an Gott verloren. Also die treten auf der Stelle. Die Routine ist sinnlos und absurd geworden und das unterstreicht die Autorin auch in ihrer Erzählweise. Also es gibt viele so etwas schematische Wiederholungen, die aber stilisiert sind, nicht? Ganz interessant. was sich auch in den Überschriften der kurzen Kapitel widerspiegelt, die sich immer wiederholen. Da heißt es mal der Sommerpalast, dann heißt es wieder der Sommerpalast, dann das Gelbe Haus, der Hafen, der Strand und so weiter.
Also die sind offenbar dann in so einem Zwischenzustand erstmal, die Leute. Entsteht denn dann noch was? Passiert noch was Neues?
Gott sei Dank für die Leute wie für den Roman. Es passiert tatsächlich was Neues, denn nach dem Ausbleiben der Touristen wird die Insel so ganz allmählich, nachdem sie sich von einem etwas gespenstischen Ort, verwandelt sie sich dann wieder in ein, ja, in ein Idyll. Zwar nicht problemlos, aber die Leute kommen allmählich wieder zu sich selbst. Sie besinnen sich auf ihre eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte, auf ihre Geschichte und ihre Beziehungen. Also der Hausmeister entdeckt und die Bäckerin entdecken, dass sie eigentlich eine starke Zuneigung zueinander haben und beginnen dann was. Die Frau des Generals, die wird den alten Herrn irgendwie los, der kommt irgendwann nicht mehr zurück. Sie befreundet sich mit dem Barmann und repariert ein Boot, mit dem sie dann in See stechen will. Die Doktorin beginnt zu schreiben, was auch ein interessanter Vorgang ist, weil sie dadurch den Raum der Erinnerung öffnet durch das Schreiben. Da fällt dann auch der interessante Satz, den Thea Mengele da eingeflochten hat und was eigentlich nicht unwichtig ist für die Erzählauffassung hier. Sie sagt, wir sind die Geschichte, die wir erzählen. Das ist also sozusagen die Grundlage dieser Figuren. Es gibt aber auch, das darf man nicht unterschlagen, es gibt dann doch Andeutungen, warum das mit dem Tourismus nicht mehr klappt. Die Insel ist von den sogenannten Besseren, so werden sie hier genannt, sozusagen ist ausgebeutet worden bis an die Grenzen, bis nichts mehr übrig war, bis der Reiz erloschen ist, bis die Tourismusindustrie gesagt hat, die können wir abschreiben. Die Insel ist verschlissen und wird jetzt wieder zurückgegeben an ihre Bewohner und die müssen schauen, wie sie damit zurechtkommen. Das tun sie, indem sie einen neuen Selbstbehauptungswillen entdecken.
Und hat sie das überzeugt, das Buch? Das ist ja jetzt nicht so ein packender Page-Turner, sondern da geht's, es scheint ja auch was anderes zu wollen, dieses Buch.
Es gibt durch diese Situation zwischen Realismus und Zeichenhaftigkeit gibt es so eine große Anspielungsbreite. Das heißt, sie geht nicht direkt auf das Ziel des Problems zu und das ist eigentlich auch eine Qualität. Dadurch entsteht eine Vieldeutigkeit und mit dem Laufe der Zeit wachsen einem die Figuren dann doch auch ans Herz, wenn man merkt, wie sie aus der Starrheit herauskommen und anfangen, sich zu bewegen, ihre Bedürfnisse wieder zu entdecken. Da hat es dann doch was sehr Lebendiges, aber das dauert halt ein bisschen. Aber das gehört zum Konzept, das kann man akzeptieren, macht die Sache auch spannend. Und das Schöne ist, dass hier von außergewöhnlichen Vorgängen dann doch in einer sehr konkreten Sprache der Tatsachenfeststellungen erzählt wird. Das hat was Poetisches, was Anspielungsreiches. Aber ich finde, die größte Leistung ist vielleicht die, dass es Thea Mengele gelingt, über das eigentlich banale Phänomen des Tourismus zu erzählen, ohne auch nur eine Sekunde dieser Banalität zu verfallen. Und sie erzählt sehr schön vom verlorenen Lebenssinn und wie man ihn zurückgewinnt.
Eberhard Falke über Thea Mengeles Roman Nach den Fähren, erschienen beim Göttinger Wallstein Verlag. Und das Buch kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Maximilian Jonas Peter Schroll. Wenn ich 1 Million Euro hätte, würde ich ein Zoo bauen und den Rest für Süßigkeiten ausgeben.
Radio Lippendisco. Auf jeden Fall, wenn es Stimmbänder kostet.
Es gibt offenbar Liebhaber russischer Literatur, die bereit sind, ganz ordentliche Summen hinzulegen für besondere Erstausgaben. Denn bei einem Buchcoup, der Europol jetzt gelungen ist, da geht es um immerhin 2,5 Millionen Euro. 170 kostbare antike Bücher waren von einer Bücherdiebbande gestohlen worden, die offenbar auf russische Erstausgaben spezialisiert ist. Ich bin jetzt mit unserem Kollegen Peter Kapern in Brüssel verbunden. Herr Kapern, das klingt eigentlich, finde ich, wie der Stoff für einen historischen Roman. Was ist das für ein Fall? Um was für Bücher geht es da genau?
Also, wenn ich mir die Daten anschaue, die Informationen anschaue, die da von Europol kommen, dann denke ich eher an einen richtigen Thriller, an einen Hollywood-Kracher sogar. Also, Europol hat Ende vergangener Woche, am vergangenen Donnerstag genau genommen, mitgeteilt, dass sie eine Razzia vorgenommen haben in verschiedenen europäischen Ländern, nämlich in Lettland und Georgien. 27 Häuser sind dabei durchsucht worden. Es hat 4 Festnahmen gegeben und es sind 150 Bücher beschlagnahmt worden. Das ist sozusagen der Höhepunkt und vielleicht sogar der Endpunkt einer Geschichte gewesen, die uns seit Monaten beschäftigt. Immer wieder hat es Veröffentlichungen gegeben darüber, dass hier und dort überall in Europa, von der Schweiz bis in die baltischen Staaten, kostbare Bücher verschwunden sind, Erstausgaben russischsprachiger Autoren. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis überhaupt Behörden gewissermaßen eins und eins zusammengerechnet haben und auf die Idee gekommen sind, dass all diese Fälle zusammen gehören und dass dahinter etwas organisiert ist, eine Bande steht, die genau dies organisiert über ganz Europa macht.
Jetzt fragt man sich ja, wenn man schon mal jemals vielleicht im Rahmen seines Studiums so wertvolle Bücher in so einer Bibliothek angefordert hat, die sind ja unter strikten Verschluss, die kriegt man ja nicht so einfach. Wie stellen solche Diebe das eigentlich an? Wie gehen die da vor?
Das gehört dazu, warum ich zu dem Ergebnis komme, dass das eigentlich die Geschichte für einen Thriller ist. Das ist so schlitzohrig, so ausbaldowert, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Es hat primitive Diebstähle gegeben, einige wenige. Da es hat also zwei aus dieser Bande, von denen jetzt 9 Personen insgesamt verhaftet sind, in eine solche Bibliothek gegangen. Der eine hat die Bibliotheksaufsicht abgelenkt, der andere hat sich das wertvolle Buch unter den Arm geklemmt, unter die Jacke gesteckt und ist rausgerannt. Aber das wirklich ausbaldowerte war eine andere Methode. Da sind die in Bibliotheken gegangen, in spezielle Lesesäle, wo man überhaupt nur diese extrem seltenen und teuren Bücher anschauen darf, von mitnehmen. Nach Hause ist ja überhaupt keine Rede dabei. Und sie haben diese Bücher in der Zeit, in der sie sie zur Verfügung hatten, exakt vermessen und abfotografiert. Und dann sind sie nach Hause gegangen und haben sehr präzise Replikate erstellt. Mit diesen Replikaten, von denen die Ermittler sagen, dass sie von allerhöchster Qualität sind, sind sie dann ein weiteres Mal in die Bibliothek gegangen, haben sich das Buch noch einmal ausgeliehen im Lesesaal und haben dann das Original und die Fälschung gegeneinander ausgetauscht und haben das Original mit nach draußen genommen. Und das ist ihnen viel dutzendfach gelungen in ganz Europa.
Und wenn das so gut gemachte Fälschungen sind, ist auch klar, da, warum das oft lange gar nicht entdeckt werden kann. Weiß man denn schon was, finde ich auch interessant, wer dann eben sowas kauft? Sind das so Bibliomane oder Bibliophile, die sich dann zu Hause dann freuen, dass sie so ein seltenes Buch haben? Oder was passiert mit diesen Büchern?
Naja, es ist ein einziges Buch bislang bei einer Auktion in St. Petersburg aufgetaucht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Bücher dorthin gebracht werden, wo es einen Markt gibt. Den gibt es in Russland, verstärkt übrigens, wie Experten sagen, seit Beginn des Ukraine-Krieges, weil das gewissermaßen als patriotische Tat gilt, diese wichtigen Dokumente der Literaturgeschichte zurückzuholen. Polen nach Russland und wieder in russische Bestände einzufügen. Es ist also ein Buch bei einer Auktion aufgetaucht. Es gibt eine Datenbank, die heißt Missing Books Register. Da melden Bibliotheken verschwundene Bücher hin, sodass Antiquare die Möglichkeit haben, nachzuschauen, welche Bücher vermisst werden, damit sie diese nicht gewissermaßen als Hehlerware aus Versehen aufkaufen, wenn sie ihnen angeboten werden. Das scheinen mir die beiden großen Vertriebskanäle für gestohlene Bücher zu sein. Entweder Auktionen oder man geht als Dieb über ein Antiquariat, das spezialisiert ist auf die Bücher, die man da aus einer Bibliothek entwendet hat.
Und da entsteht ja nicht nur ein hoher kultureller Schaden, sondern auch finanziell. Was ist das so für eine Marke?
Naja, Sie haben die Zahl ja genannt. Das ist die Zahl, die auch Europol genannt hat in der Pressemitteilung vom Ende der vergangenen Woche. 2,5 Millionen. Auch in Berlin, in der Staatsbibliothek, sind ja Bücher verschwunden, nämlich genau 5. 3 davon waren auch wertvolle Pushkin-Erstausgaben. Und die Berliner Staatsbibliothek sagt, dass der Gesamtwert bei einem niedrigen 6-stelligen Betrag liegt. Die Universitätsbibliothek in Genf, die ebenfalls ein Buch vermisst, sagt, dass ein solches Werk zwischen 30 und 100.000 Euro wert ist. Und noch besser hat es ein Pariser Antiquar auf den Punkt gebracht, der der Zeitung Le Monde ein Interview gegeben hat. Der hat gesagt, eine Pushkin-Erstausgabe ist zu vergleichen mit einem Goldbarren.
Und Sie haben ja auch recht, Sie haben schon ein paar Mal gesagt, das hat eigentlich das Zeug für einen Thriller. Und wenn man sich so vorstellt, wie da dieser internationale Coup vorbereitet wurde, 100 Ermittler in Lettland und Georgien, Europol, wie läuft denn sowas ab?
Ja, das ist wirklich interessant. Da gibt es etwas, das heißt in einer typisch europäischen Abkürzung SIENA. Das steht für Secure Information Exchange Network Application. Also man muss sich das so vorstellen, dass das ein Computernetzwerk ist zum Austausch sensibler und auch geheimer klassifizierter Daten. Und dort haben die betroffenen Länder die vermissten Bücher gemeldet und sie konnten gleichzeitig nachschauen, ob es ähnliche Fälle, ähnliche Erkenntnisse aus anderen Staaten gibt. Und plötzlich tauchte dann vor den Ermittlern, das war insbesondere Europol, aber auch nationale Behörden, tauchte vor denen das Bild dieser internationalen tätigen Großbande auf, die in allen möglichen gut sortierten großen Bibliotheken Europas sich spezialisiert hatten auf den Diebstahl dieser russischen Bücher, dieser russischen wertvollen Erstausgaben. Und nachdem diese Erkenntnis gereift war bei den Ermittlern, war es dann, wie es heißt in der Europol-Pressemitteilung, relativ leicht, die ersten Verdächtigen ausfindig zu machen. Und von dort aus haben sich die Ermittlungsbehörden dann weitergearbeitet. Und so kam es dann zu dieser multinationalen Aktion in der vergangenen Woche am Mittwoch mit 100 Ermittlern. 27 durchsuchten Häusern. Es waren Ermittler aus vielen, vielen Ländern beteiligt und in der Vorbereitung dazu hat es beispielsweise 2 Koordinierungstreffen in Den Haag bei Europol gegeben, um festzulegen, wie man bei dieser Aktion vorgehen sollte.
Und ist dabei denn auch das eine oder andere Buch wieder gefunden worden?
Naja, es sind 150 Bücher beschlagnahmt worden bei den Durchsuchungen und jetzt stehen die Ermittler natürlich vor der Aufgabe herauszufinden, ob es sich dabei um die als gestohlen gemeldeten Bücher handelt. In einem Fall konnte man dies bereits. Das war ein Buch, das in Frankreich entwendet worden ist. Das ist sozusagen wieder auf sein heimatliches Regalbrett zurückgewandert in einer französischen Bibliothek. Bei den anderen Büchern muss man das erst noch untersuchen, ob es tatsächlich die als gestohlen gemeldeten Bücher sind oder ob es weitere Bücher sind, die gestohlen wurden und deren Diebstahl bisher überhaupt noch nicht festgestellt worden ist, weil ja auf den Regalböden in den betreffenden Bibliotheken diese erstklassigen Replikate stehen.
Vielleicht werden wir es ja dann in einem Thriller lesen, der es auf unsere Krimi-Bestenliste schafft. Peter Kaphern, wir werden das beobachten. Vielen Dank für diese Informationen aus Brüssel.
Sehr gern.
Straßenkritik. Guten Tag, mein Name ist Raphael Thiemann. Ich wohne in Bonn und studiere Philosophie, Politikwissenschaften und Soziologie. Es kommt nun mal mit dem Studium einher, dass ich auch Zeitungen lese, unter anderem die Süddeutsche, wo ein Buch empfohlen wurde, das heißt Geheimnisse, Lügen und andere Währungen, von einem gewissen Wolfgang Einnetter, der einige Jahre lang Pressesprecher von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer gewesen ist und jetzt einen Roman rausgebracht hat, einen sogenannten Ministeriumskrimi, der natürlich nichts mit der Wahrheit zu tun hat, aber doch tief blicken lässt. Es wird von einem Ministerium geschrieben, das von Intrigen durchzogen ist, das eine furchtbare Arbeitsatmosphäre und einen dermaßen inkompetenten Minister hat, dass einem das Gruseln kommt, dass diese Menschen einen vertreten. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen, und es war natürlich auch sehr erschreckend, wenn das wirklich so abläuft, wie es in dem Buch geschildert wurde.
Raphael Thiemann liest in Bonn das Buch Geheimnisse, Lügen und andere Währungen, ein Ministeriumskrimi von Wolfgang Einnetter, erschienen bei Heimon für 13,95 €.